316 Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Was sind wir alle hier her? Stärke uns doch den Glauben. Erhalte uns in einem lebendigen Glauben. Schenk, dass unser Glaube ein dennoch Glaube werden darf. Ein siebhafter Glaube. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir bis jetzt bewahrt worden sind in diesem Glauben. Bewahrt vor Unglauben, Halbglauben, Kleinglauben. Aber Herr, immer wieder versagen wir, wenn Proben kommen in unserem Leben. Und da wollst du uns hellwach machen, dass der Feind uns nicht wegbringt und uns in einen Sorgengeist, in ein Gefängnis hineinbringt, in unserem inneren Leben. Befreie du alle die, die im Sorgengeist gefangen sind. Du wirst dich ganz frei machen für dich, für deinen Einfluss. So segne uns jetzt auch die Betrachtung des 73. Psalms. Amen. Ich habe den Psalm vorgezogen. Eigentlich müsste heute der 50. Psalm dran sein, aber ich wollte den 73. heute nehmen. Psalm 73. Ein Psalm Asaf. Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur rein hat. Ich aber hätte dir gestraucht mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht unglücklich wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplant. Darum muss ihr trotzdem festgestimmt sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanz. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und lästern hochher. Was sie reden, das muss vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das muss selten so sein. Darum fällt ihnen ihr Käfig zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie Wasser und sprechen, was sollte Gott nach denen fragen, was sollte der Rechte ihrer achten. Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glückselig in der Welt und werden reich. So lässt denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche. Ich bin geplagt täglich und meine Strafe ist alle Morgen da. Ich hätte auch dir so gesagt, wie sie. Aber siehe, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich dachte ihm nach, dass ich begreifen müsste, aber es war mir zu schwer. Bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du setzest sie auf Schlüpfrige, du stürzest sie zu Boden, wie werden sie so plötzlich vernichtet? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Blick in der Stadt geschmäht. Da es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleib ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich mich nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alles selbst, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen. Du bringst um alle, die von dir abfallen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wir waren in San Marino, der kleinsten Republik der Welt. Da machten wir einen Besuch, als wir an der Adria Freizeit hatten. Wir kamen in eine Keramikwerkstatt und der Meister sagte uns, ich habe hier zweierlei Blumenvasen. Diese hier sind eben erst bemalt und hier muss ich bitten, nicht zu rühren. Da hatte er auf einem Tisch die verschiedensten Vasen, Blumenvasen. Und dann zeigte er uns auf den anderen Tisch, diese hier können Sie anfangen. Die Farbe ist eingebrannt, sie hält, bis das Gefäß verbrennt. Dann zeigt er uns den Ofen mit Gefäßen, ein glühender Ofen. Da fragt ein Teilnehmerin, ist nicht die Gefahr, dass die Hitze zu arg wird für diese Gefäße? Nein, lächelt er, darüber mache ich. Ich sehe ganz genau, wenn die Gefäße recht sind. Und zwar das an jenem Tag eine Predigt für unser Glaubensleben. So muss der Herr auch seine Kinder zubereiten, formen, zurechtbringen und oft auch in die Anfechtung führen. Ich will sie auserwählt machen in Ofen des Lebens. Und nur so oft steigen uns da Fragen auf. Warum muss ich gerade das mitmachen? Warum schlaft mich Gott so sehr? Womit habe ich das verdient? Ist das ein gerechter Gott, der das zulässt? Und so weiter und so weiter. Hier ist also ein Mensch, der Psalmist, der in all diesen Fragen eine ganz entscheidende Antwort gefunden hat. Den Atta. Er lässt uns in diesem Psalm einen Blick tun in sein Inneres. Fragen über den Sinn des Lebens. Hat dieses Leben überhaupt einen Sinn? Er hat es Seelenkämpfe, wie der Hiob, oder auch im Buch des Predigers Salomo. Diese Verfasser sind durch so vieles, was sie von der Wirklichkeit des Lebens gesehen haben, in schwere innere Konflikte geraten. So vieles stand im Widerspruch zu dem Glauben der Seele. Aber er bleibt nicht stecken in der Zeugnisfrage der Asche. Sein Lied gibt sich in einem triumphierenden Glauben. Das soll die Überschrift sein über diese Betrachtung, der triumphierende Glauben. Erstens, er redet über eine gewonnene Erkenntnis. Oder ganz einfach, was ist denn Glauben? Vers 1. Dann zweitens, über innere Seelenkämpfe redet er. Vers 2, 15, 25. Dann das dritte, die rechte Wegweisung, Vers 16 bis 22. Und dann die nächste Losung, das wäre der vierte Hauptgedanke, Vers 23 bis 28. Es handelt sich im Glaubensleben darum, ob wir richtig erfunden werden. Zuerst redet er über eine gewonnene Erkenntnis. Oder was ist denn Glauben? Es gibt immer wieder Zeiten, wo der Mensch vor die Frage gestellt wird, ob wir im Glauben stehen. Ob dieser Glaube rechter Art ist. Ist denn mein Glaube rechter Art? Und ob unser Glaube ein triumphierender Glaube ist. Warum geht es? Wir wollen einmal ausschlagen, 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. So, versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unschuldig seid. Also da fordert der Paulus seiner Gemeinde in Korinth auf, sich selber zu prüfen. Versucht euch selbst, ob ihr im Glauben seid, ob euer Glaube recht verabend. Und das wäre eine gesegnete Sache, wenn wir uns prüfen würden und selbst versuchen, wie steht denn bei mir um meinen Glauben? Was habe ich denn für einen Glauben? Es geht also hier um ein Glaubensleben. Dürfen wir in unseren Lebenstagen nicht erliegen? Oder werden wir an unseren Glauben Schiffbruch nennen? 1. Timotheus 1, Vers 19. Da schreibt der Paulus von denen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Der will das Ende des Glaubens davon bringen. 1. Petrus 1, Vers 9. Was ist denn das Ende des Glaubens? Nämlich der Seelenseligkeit.
Das Ende des Glaubens.
Und der Seelenseligkeit. Darum geht es. Es geht also um einen triumphierenden Glauben, um einen dennoch Glauben. Dennoch, das klingt ja wie Trotz. Dennoch, Lady, geht an dir. Wir müssen fragen, was heißt denn Glauben? Ich stand als junger Mann lange vor dieser Frage, was ist denn Glauben? Wie macht man denn das Glauben? Kein Mensch hat mir gesagt, was Glauben ist. Bis ich ein Neujahrslos bekommen habe in der Harnischen Gemeinschaft, ein Silvester, Hebräer 11, Vers 1, war mir eine Antwort. Hebräer 1, Vers 11, Vers 1. So, das war mir einfach wunderbar. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, dass man nicht sieht. Aber ich glaube bloß, was es wäre. Da steht ausdrücklich ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das Glauben. Das meist gesungene Lied, das man hört, heißt, ich halte es. Glaube. Das Jammerlied, ich kann nicht glauben. Das Sorgenlied, ich kann halt nicht glauben. Das Schwermutslied, ich kann halt nicht glauben. Das Lied der Todesfurcht, ich kann halt nicht glauben. Der Asaph hat ein Lied, ein Glaubenslied, dennoch, dennoch, dennoch. Goethe lässt seinen Faust sagen in seinem Drama, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wir alle glauben etwas. Wir glauben den Post, wir glauben den Fahrplan. Guckt ihr den Fahrplan? Dann steht man auf dem Bordstein. Weil ich den Fahrplan sehe, muss der Zug jetzt kommen. Natürlich, ich darf glauben. Wir glauben an den Arzt, wir glauben mehr, als wir selber wahrnehmen. Also an der Doktor haben wir einen Glauben. Wir glauben an Zauberei. Und der schwarze Katze in den Weg laufen. Das Zeichen ist reich. Ich glaube, da die Zahl 13. Ich glaube, da die Handlinien, Tabellege. Und dieser Aberglaube verhindert den rechten Glauben. Es gibt auch einen religiösen Glauben, man kann alles für wahr halten. Man kann alles wissen über Gott und Jesus. Man kann seine Sünde wissen und bekennen und keinen rettenden Glauben haben. Mir sagt der junge Mann nach dem Krieg, der aus Berlin stammte und bei uns einige Monate war, mit dem habe ich eines Tages gesprochen über Glaubensleben. Und da sagte er, weißt du, wisse du in alles, aber Friede habe ich nicht. Wisse du in alles? Ein religiöser Glaube, aber kein weltüberwindender Glaube. Der religiöse Glaube, von dem sagte Paulus seinen Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das hat er auch gelesen. So, der ungefärbte Glaube, also die Zahlen gefärbte, der Zahlen deckte, der ungefärbte Glaube. Da war eine indische Mutter mit ihrem Zeigling auf dem Arm. Es war ein Götzenfest. Da fährt der Götzenwagen, ein schwerer Wagen, mit dem Götzen auf diesem Wagen. Fährt vorbei. Dann nimmt diese indische Mutter den Zeigling und wirft ihn unter die breite Rede des Götzenwagens. Und schreit auf und bricht ohne. Hat diesen Götzen ihr Kind, ihr liebstes Götzen, sage der Mann, war doch ein großer religiöser Glaube. Aber ein Glauben, der zum Sklaven macht, kein triumphierender Glaube. Und da schreibt Johannes in seinem Johannesbrief, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich wollte den Unterschied aufzeigen zwischen einem religiösen Glauben und einem siegenden Glauben. Hohe der sagenden, klagenden und sorgenden und jammernden Gläubigen, die keinen Sieg haben, keinen Sieg. Der rettende Glaube. Was heißt denn Glaube? Ein Seelsorger hatte eine Frau, die ein Jammerlied hatte. Er hört diese Frau an. Es war ein liebes Kleinglauben. Und da unterbricht er sie und sagt, liebe Frau so und so, wie wär's denn mit Tausend? Da war es Tausend, sagt die Frau. Da sagt der Seelsorger, gib dich mir und nimm mich. Die werden nicht aus. Gibt es mir und mir nicht. Das ist Glauben. Ein ganz persönlichen Gott haben, per Du sein gegeben. Ein Glaube, der sich fallen lässt in die Arme Gottes dennoch. Ein Glaube, den alles teilen kann, der alles teilen kann. Ein Glaube, der auch im Tode noch vertraut. Ein Glaube, der die Hingabe vollzogen hat. Ein Glaube, der einen Vater hat und Kind hat. Das ist Glaube. Und nun komme ich zum Zweiten. Die Anfechtung dieses Glaubens. Vers 2 bis 15. Wenn nun der Glaube echt ist, dann kommt er in die Anfechtung. Es steht nirgends in der Bibel, dass wir keine Anfechtung haben. Oder wissen Sie, was steht? Wo steht, ihr werdet keine Anfechtung haben? Jesaja 28, Vers 19. Vielleicht kannst du euch aufschlagen. Jesaja 28, Vers 19 und Jakobus 1, Vers 10. Zuerst Jesaja 28, Vers 19. Die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Es geht nicht, ihr werdet keine Anfechtung haben. Und jetzt Jakobus 1, Vers 10.
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erdulden, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben.
Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, der gelehrt wird. Das geht doch nicht, ihr werdet keine Anfechtung haben. Ein Junge musste einen Aufsatz machen über den Gang des Petrus auf dem Meer. Da schildert er in seinem Aufsatz, wie die Welle gekommen sind und wie der Petrus untergegangen ist, wie ihn der Heiland gerade noch erfasst hat. Da sagt Mutter, Eis hat vergessen und einem Aufsatz, dass der Heiland Mutter, der Heiland hat er sich ständig erfroren. Kann der Heiland finden? Ja, sagt die Mutter. Er zahlt den Unglauben. Und das lesen wir auch in Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Er zahlt ihren Unglauben. Muss der Herr uns auch finden. Es gibt einen Feind des Glaubens. In der Anfechtung wird der Glauben standhaft geprüft. Und da geht es nicht ohne Kampf. Das dennoch wird aus den Schwierigkeiten geboren. Nicht bei einem Szenenspaziergang, sondern bei Schwierigkeiten. Warum? Der Feind weiß, wenn einer nicht als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erbe Sachen sieht er an als ganz geringe Sachen. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht sein. Der Glaube bricht in Satans Reich mit Macht hinein. Das weiß der Satan. Was der Glaube tut und fertig bringen kann. Er weiß, unser Glaube ist der Sieg. Und jetzt Achtung. Da wird scharf gesetzt. In der Anfassung wird scharf gesetzt. Das Wort festgesetzt. Das heißt, ein Feind, der nicht gegen meinen Glauben mit scharfen Waffen in der Anfassung, da geht es um sein oder nicht sein. Wir dürfen hier nicht harmlos sein, verfinstert. In Psalm 73, verfinstert. Ich hätte auch hier so gesagt, wie ich bin. Merken wir? Hier. Wie die Lästerer. Ich hätte auch hier so gesagt wie die Lästerer. Er war in allergrößter Gefahr. Was hätte er denn auch getan? Gibt gar kein Gott? Gibt doch gar kein Teufel? Doch kein gerechter Gott? Den will ich nicht mehr wissen. Ich hätte auch dir so gesagt. Und nun hat jeder Mensch seine Arbeit. Er hat dort keine Schablone. Ich habe eine andere Arbeit wie ihr. Jeder seine Anfechtung. Durch was ist denn der Asaf im Feld eine Anfechtung gekommen? Das lesen wir in Vers 3. Da sagt er, und die drei Wörter müssen begreifen, das Rote und das Weiße. Denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah. Drei Wörter. Wo hat er denn auch gesehen? Ja. Ruhmredigen, die Gottlose. Anfechtung kommt aus einem verlorenen Glauben. Hebräer 12, Vers 2. Lass es uns auf! Wo gucken wir? Da ich sah, wie es den Gottlosen so wohlgeht. Der Blick auf die Vergangenheit, die begegnet Scharen von Menschen, die der Blick rückwärts sind, die stolpern und strauchen. Gar kein Wunder. Macht denn der Blick noch rückwärts glücklich? Tränen und Wehmut, da wo mein Mann noch da war halt noch. Merken wir den Blick wert. Wehmut. Sagen. Dann bleibt man stehen mit dem Blick nach rückwärts. Der Herr Jesus hat ausdrücklich den Blick nach rückwärts verboten. Er sagt, bei den drei, die ihm nachfolgen wollten. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht, zurück, der ist nicht so gut zum Reichen. Und Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 13, ich vergesse den Blick auf etwas. Ich vergesse, was da hinten liegt. Der Blick auf die Verhältnisse. Ja, die haben gut Frontzeit. Denen geht es gut. Denen geht es gar nicht gegen Schluss. Aber mir vergesse. Aber ich, was sagt er denn? Im Vers 14. Ich bin beschlagtätig und meine Strafe ist alle Morgen da. Strafe? My lady ist Straf. Oh, das verursacht ein Schicksal. Wenn man Leiden als Strafe sieht, das verursacht ein Schicksal. Leiden ist doch eine Strafe. Leiden ist doch Zubereitung. Eine Strafe. Ich bin geplagt, meine schwierige Verhältnis, meine schwierige Arbeitskollegen, meine schwierige Eltern, Schwiegereltern, Schwiegertochter und. Ich muss eingestehen, es gibt schwierige Verhältnisse, es gibt. Aber müssen sie uns hindern am Glauben? Das ist die Frage. Jesus hatte den Judas. Und da lesen wir, Jesus wusste wohl, schwierige Menschen. Paulus sagt, mir ist gegeben ein Pfahl im Fleisch. Was will der Herr mir? Muss ein schweres Leiden gewesen sein, der Pfarrer. Und tut so als Preise nicht. Und Paulus sagt, mir ist das selber ein Pfarrer. Wie bist du in die Verhältnisse hineingekommen? War es für die Führung? Wir dürfen uns da fragen. Wenn es für die Führung war, dann glaubst du über die Führung. Der Herr nahm Judas aus Gottes Hand und der Paulus nahm den Pfahl im Fleisch aus Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt weiß ich noch einen Blick. Das ist der Blick auf mich. Da sagt ein Dichter, wenn ich auf mich sehe, was dann wird mir Angst. Der Blick auf mich. Entweder wir halten uns für sehr wichtig und fehlerlos, oder man wird verzagt, wenn ich euch nicht sehe. Oder sogar nur der Blick auf andere. Die Hypnose des Teufels, mit der er den Menschen band, warum es den Gottlosen so wohl geht. und mir Gott so treffen. Der Himmel gesagt. Gott hält mir die Schurke und die Freude und die Gottlose, weil man nicht falle und weil man nicht sterbe. Und die andere, die Lebe, die Hund und Katzen, die sind beieinander. Und andere Gott, ratlos. Und die leichtfertige Mädel, die Friede den Mann. Und ich, warum Gott mir sagt so? Diese Frage hat mich in meiner jungen Zeit, als ich viel krank war, ganz arg umgetrieben. Warum Gott sagt mir so? Und da sagt mir ein Bruder, der mich besucht hat, jetzt bist du dran. Vielleicht ist es morgens oder andere dran, aber jetzt bist du dran. Jetzt meint der Heiland dir. Eine herrliche Antwort. Hier hat der Satan schwer angepickt. Das Ärger nicht nehmen. Der Blick auf andere. Vater Stanger hatte mal gesagt in der Bibelstunde, er wünscht für jede Wohnung ein Wandspruch, wo groß draufsteht, es Gott nie nicht da. Dass wir bei vielen Dingen den Spruch lesen, es Gott nie nicht da. Er lädt nochmal nicht leicht. Wenn wir alle diese Dinge, die uns nicht angeht, liegen lassen. Wie wahr ist doch das Bild von Bunyans Pilgerreise, wo der Pilger an ein Schloss kommt und da soll er durch. Aber das sind zwei Leben vor diesem Schloss. Die sind angebunden und die schlechten die Zähne. Das schaut doch der Pilger. Aber kann er mitnehmen. Dann wird ihm zugerufen, dass beide Löwe an der Kette seien. Sie können es bloß so weit als ihre Kette. Weil er soll sich in die Intermitte halten, dann passiert ihm nichts. Der Feind ist an der Kette. Feinde, er darf nur so weit, als es der Herr ihm erlaubt. Auch mir segnen. Anfechtung lehrt auf Gott merken. Aber ich muss zum Dritten jetzt kommen. Die Hingabe des Glaubens. Die rechte Wegweisung. Was ist denn jetzt den psalmischen Ansatz? In dieser Situation drin. Nicht ein neuer Blick, sondern eine neue Hingabe. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Hand mich nicht. Halte du mich nicht. Was hat ihn geholfen? Die neue Erkenntnis. Leiden ist nicht Strafe. Alles Leid und Not ist nicht Unrecht. Alles Leid und Not ist nicht Strafe. Ist ein Leiden Strafe. Sei sehr schwere innere Konflikte. Der Hiob kam zum Klagen. Der Jeremia hat mit Gott gerechnet. Gott. Der Jeremia hat gesagt zu Gott, ach, dass ich nie geboren wäre, dass du mich so sprachst. Mit was habe ich das verdient? Flucher und Hurer und Ehebrecher und schnalle Sehnen geht durch. Mit was habe ich das verdient? Die falsche Schau, als könnte man sich den Himmel verdienen. Verdient hätte ich noch viel mehr. Ich kann Leiden nicht abwenden durch Rechtschaffenheit. Oder meinet ihr? Man komme am Leiden vorbei durch Rechtschaffenheit. Vers 20, 14, hier verzweifelst du nicht, sagt Asaf. Heilig weit in die Meinung, dass ruhiges Sterben ein glückliches Leben im Jenseits bedeutet. Wer ist denn Gott? Gott ist kein Saphomus, der seine eigenen Kinder frisst. Gott ist kein Kleinigkeitsträumer. Gott hat einen weißen Plan. Ein er handelt nicht mit uns nach unserem Sinn. Ja, was ist denn das schlechte Leben? Fragt er Asa. Dachte ihm nach, ob ich begreifen möchte. Aber es war mir zu schwer. Bin ich es hingekommen. Und dann sagt er die Lösung. Ich, dass ich bin, bin heilig. Dann habe ich ihn verstanden. Dann in Teilen. Es gibt zitternde Leiden. Es gibt erziehende Leiden. Es gibt herrlichmachende Leiden. Das geht uns auf im Heiligen. Vater Bodenschwings Glauben bekam Tiefgang, als Gott ihm vier Kinder nahm, innerhalb weniger Tage. Hat man vier Kinder fern aus dem Haus gebracht. Da bekam er seinen Auftrag, den Auftrag an Kinder, seine Liebe zu den Armen entbrannten. Seine Berufung wurde festgemacht, dass dennoch des Glaubens du hältst. Der einzige Gang der 16 und 17, der Gang im Heiligen. Haben wir ein Heiligtum, denkt es den Vater. Haben wir ein Heiligtum, wo wir lieben können. Martin Luther singt ein fünftes Wort. Ein Lied aus dem Heiligtum. Paul Gerhardt, warum soll ich nicht den Trennen? Das ist die Sprache aus dem Heiligtum. Im Heiligtum steht ein Altar und auf diesem Altar liegt unser Lebensopfer. allem, was ich ihnen habe, auf den Altar vorzeige. Da liegt unser Haus, da liegt deine Güte, da liegt dein Leib auf dem Altar. Haben wir ein Heiligtum. Das große Geschenk im Heiligtum ist die Stille. Die Gemeinschaft mit Gott. Das Heiligtum ist die Orientierung nach Gottes Willen. Wenn man in der Entscheidung steht, dann steht man im Heiligtum. Wer Orientierung braucht, steht im Heiligtum. Sonst brauchen wir unsere Seele, die Quelle, aus dem allein unser Glaube festhalten kann. Die höchste Lesung ist Leibe bei dir. Wenn ich nur Herr, ich leibe. Ich leibe. Gehorsam des Glaubens. Ich habe ja Abschnitt, du leitest mich nach deinem Rat. Ich doch heute leite mich nach meinem Rat. Du leitest mich nach deinem Rat. Dennoch klingt es fast. Es klingt fast wie Trotz. Und darin liegt der ganze Gehorsam. Dein Rat. Und dein Rat ist wunderbar. Und du führst es herrlich hinein. Auch der Herr hat an dem, das er liebt, steht in der Lied, in Hebräer 5, er sagt, Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch von mir doch nicht, es ist weh. So hat der Glaubensweg begonnen und so geht er weiter. Auch Paulus sagt, ich fuhr allzu bald zu. Ich besprach mich nicht lange mit Fleisch und Blut. Es ist etwas Großes, wenn ein Christ gehorsam lernt. Den Glauben. Das Glauben trägt vor der Sünde. Sorgen zum Opfer bringen. Den Ruf zum Dienst annehmen. Er leite mich nach deinem Rat. Der Psalmist sieht, wie sehr er der göttlichen Leitung gedacht. Er hat unlängst die Torheit seines Herzens erkannt, wie er irre ging, und da reute es ihn. Er fasste den Entschluss, dass er sich von nun an von Gottes Rat sollte leiden und regieren lassen. Ganz auf die Weisheit des Herrn verlassen. Ein Ausdruck herzlichen Vertrauens. Das ist ein Wort für dich, liebe leidige Stimme, wenn es so ganz einfach ist. Sei versichert, dass der Herr will dein Ratgeber und dein Freund sein. Nicht nur und leider. Dennoch, obgleich sein Zustand über allem Erleben Verzagtheit ist, dennoch das klingt wie Trotz, dennoch da liegt der ganze Gehorsam. Auch des Herrn Weg war des Gottes. Dennoch, O sagt es immer wieder vor in deinem Herzen, dennoch. Leide. Stunden mit endlich mit Ehren an. Ich darf nicht hoffen. Die Anfechtung will uns Angst machen vor dem Sterben. Ich weiß, mein Herz steht auf der anderen Seite. Und das ist genug. Du nimmst mich endlich mit Ehren an. Weil er so rechtschaffen ist. Weil wir so ehrenwerte Bürger sind. Weil wir unsere Pflicht getan haben. Weil wir religiös sind. Mit Ehren an. Nur Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck. Das heißt, man mit Ehren an. Die Gemeinschaft mit ihm, wie Paulus sagt, ob Erd oder Himmel, gegenwärtiges oder zukünftiges, nichts kann uns zeigen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Ich setze meine Zuversicht ganz auf den Herrn. Voll und ganz. Herr, und ihr herzlich danke für deine Liebe, für deine Güte, für dein Hilfe, für dein Tragen. Dir wollen wir danken, dass du uns durchbringst. Bis zum Ende hin, bis du uns endlich mit Ehren aufnimmst. O, wir preisen dir für diese Weltweisung und für diese Erfahrung in den Anfechtungen unseres Lebens. Wenn sie so über uns kommen, diese Anfechtungen, dann stehst du neben uns. Und lass uns auch erfahren, dass du da bist und in mich nah. Gedenke du all derer und uns, die in besonderen Anfechtungen stehen. Sei ihnen nahe, gib ihnen diesen dennoch Glauben. Amen. Jetzt singen wir 221. Glauben heißt Vertrauen. 221. Soll nach der Melodie keine Rüstung sein. Thank you.
Grund zum Danken für diese glaubensstärkende Stunde, für dieses glaubensstärkende Wort. Ich möchte sagen, dem Herrn sei Lob und Dank. Es ist ja so bei uns, dass die Glaubenswege der Gotteskinder, wenn man sieht, ganz verschieden sind. Wir können nicht kopieren, aber wir haben das gleiche Ziel, etwas Wunderbares. Und wenn ich jetzt, wenn so sage, der Bild von den letzten Tagen und ein Erleben von den letzten Tagen, wenn wir uns aufmachten zum Gipfel, da war oben das Kreuz, da war aber in der Gemeinschaft, wenn uns freut an dem wunderbaren Blick, dann hat der Walter Zendler Psalm 104 gelesen, Anbetung und Lob, und so denke ich, und solange immer noch großer Gott gelogen ist. Anbetung und Lob, das wird auch sein, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangt haben. Mir geht in letzter Zeit immer wieder der Bibelstelle durchgekommen und berührt mich tief. 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 9, und erlaubt es mir, die ich dann nochmal lese, dann wird für mich einfach die Glaubensstärkung bedeuten. Eine wunderbare Stärke. Dort heißt, dann werdet ihr euch freuen, wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden werde, als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis, Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn dennoch lieb, und nun glaubt ihr an ihn. Obwohl ihr ihn nicht seht, wir werden euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Nämlich der Seelenfähigkeit. Wunderbares Bild. Wunderbares Bild auch in der Gemeinschaft des Entfernens von Besorg zu erleben. Ich möchte es nur im Dank sagen. Und jetzt wollen wir, wenn Fragen da sind, einfach nur Zeit nehmen, uns zum Fragen stellen oder Ergänzungen geben. Das nehmen wir uns jetzt Zeit. Aber ich möchte auch gleich etwas einfügen, damit ich nicht vergessen habe. Kein Ding, das wir zu Papier bringen, so ist es ja. Jedes darf. Ja, da ist es. Einfach so. Dann treffen wir uns.